Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio Gespräch, Aktiv Radio Interview und das immer mit den absolut interessantesten Leuten, die man in der Schweiz überhaupt an das Mikrofon bringen kann. Und heute darf ich dann ganz herzlich begrüßen jemanden, der massiv in der Theorie schwebt. Aber ich bin auch immer froh, wenn ich Leute habe, die so Theoretiker sind und es trotzdem fertig bringen, das in Praxis aber so zu formulieren, dass sie und ich das verstehen. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, sie draussen versteht mehr als ich selber. Und darum frage ich immer wieder nach. Heute geht es um künstliche Intelligenz. Und jetzt wird der eine oder andere, der zulässt, sagen, nein, bitte nicht schon wieder. Ich weiss ja alles schon, aber ich werde Ihnen beweisen, weder ich noch sie wissen wirklich alles. Und der Mann, der jetzt hier ist, beschäftigt sich schon sehr lange damit und vor allem braucht er es auch, er wendet es an. Er wendet es als Professor an, er wendet es mit seinen Studenten an, er wendet es in der Realität an und er weiss, wie das Ding eigentlich funktioniert. Ich begrüße ganz recht herzlich den Marcel Salaté. Und den Marcel Salaté kennen wir eigentlich ein bisschen anders. Er war mal in der Taskforce vom Bundesrat, wo wir alle gelitten haben, wo wir den Covid-Virus umgeschoben haben und eingesperrt waren und nicht mit Beizen haben dürfen. Dann hat er zwischendurch müssen oder dürfen Auskunft geben. Er ist aber, glaube ich, 2021 aus dieser Taskforce schon zurückgetreten. Vielleicht sagt er uns noch schnell, warum es denn das da effektiv der Fall war. Und beschäftigt sich seither oder auch schon viel früher mit diesen künstlichen Modell, mit einem Modell, das uns eigentlich in Zukunft sollen Haufen Arbeit abnehmen soll. Ich begrüße ganz recht herzlich den Marcel Salaté.
Vielen Dank für die Einladung.
Marcel, eine Frage. Du bist eigentlich ein Biologe. Und ein Biologe, also das kann ich jetzt noch verstehen, wenn sich der mit Virus davon auseinandersetzen und unter dem Bundesrat sagt, was das Ding eigentlich ist und was das macht. Aber jetzt werden wir primär über künstliche Intelligenz reden miteinander. Bist du überhaupt befähigt, mit mir über künstliche Intelligenz zu reden?
Also das musst du natürlich du sagen, weil du hast mich eingeladen. Also herzlichen Dank nochmal. Aber ja, künstliche Intelligenz ist am Ende des Tages ein Werkzeug und wir benutzen das natürlich schon sehr lange, auch in der Biologie. Und ich habe mich sehr früh mit dieser Thematik beschäftigt, vor rund 15 Jahren. Bevor, natürlich weit vor der Corona-Pandemie.
Gehen wir gleich noch mal ganz schnell zurück zu der Pandemie und dann hören wir dann schon gleich wieder auf mit dem. Wenn damals die Leute schon so viel gewusst hätten über künstliche Intelligenz an den Universitäten und vielleicht auch bei der Verwaltung und die Bevölkerung, die KI damals schon so ein bisschen Intus hätte und gesagt, ja, das stimmt etwas, was da rauskommt, hätte man die Epidemie können verhindern, wäre das Virus gar nicht so verbreitet worden. Und B, hättest du im Bundesrat in deiner Taskforce andere Ideen geimpft und zu sagen, nein, das ist gar nicht nötig, wir müssen die Beizen gar nicht zumachen, betreiben Sport und bleiben gesund. Also hätten wir anders reagiert?
Ich glaube nicht, dass man anders reagiert hätte. Am Ende des Tages ist es ja nicht unbedingt um richtig oder falsch gegangen, sondern es ist um Wert gegangen. Was tun wir mehr bewerten? Und ob das in der Schweiz dann wirklich anders gelaufen wäre, das wage ich zu bezweifeln. Ich meine, meine Rolle in der Taskforce ist primär die digitale gesehen. Das haben wir ja mit dem digitalen Contact Tracing. Und da haben wir schon gesehen, die Schweiz ist leider dort relativ hinterdrein gewesen in vielen digitalen Belangen. Und deshalb habe ich meine Zweifel, dass die Schweiz in der KI führend wäre, wenn es um solche Sachen würde gehen.
Ganz schnell zu der App damals, wo gesagt hat, ich habe mich im Coop und im Migros bewegt und wenn du das gemacht hast, dann kann ich dir jetzt sagen, du bist auf 7 Meter in die Nähe gekommen von einem anderen, der infiziert ist und darum musst jetzt du dich untersuchen. Wer hat die App hergestellt?
Also entwickelt haben wir das Protokoll an der EPFL. Das ist die Hauptentwicklung gesehen und nachher haben das Google und Apple haben das übernommen und haben das in ihre Betriebssysteme eingebaut und dann haben die Länder angefangen, Applikationen zu entwickeln. Das hat in jedem Land das jemand anders gemacht, aber alle sind kompatibel gewesen, weil sie alle das gleiche Protokoll gebraucht haben.
Grundidee kommt von der EPFL?
Grundidee ist von uns aus gekommen, ja.
Und die Schnittstelle zu Google, wie funktioniert, wie muss ich mir das vorstellen? Also, du hast mit deinen Studenten oder in deiner Umgebung an der GPF eine Idee gehabt, ihr habt einen Grundcode entwickelt und jetzt hast du das Telefon in die Finger genommen und hast Google Schweiz in Zürich angerufen und hast gesagt, ich habe eine Idee.
Nein, das läuft natürlich gerade direkt über internationale Kontakte. Wir haben das, wie andere übrigens auch, parallel entwickelt und haben einfach relativ rasch die Sachen offen unter offene Quellcode aufs Internet gestellt. Und Google hat natürlich auch, und Google und Apple haben natürlich rasch auch geschaut, was machen eigentlich die unterschiedlichen technischen Hochschulen zu dem und sind einfach am meisten überzeugt gewesen von dem, was wir vorgeschlagen haben. Also da haben wir nicht irgendwelche Spezialkontakte gehabt.
Also Google hat bei Google eine Recherche gemacht, nicht geschaut, wer hat da etwas gemacht und ist so über sich selber, über Google, auf DPFL gestossen.
Ja, also die Kontakte die existieren natürlich schon. Wir haben natürlich viele Zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Firmen. Studenten gehen ja auch immer wieder am Schluss nach ihrem Studium oder nach ihrem Doktorat zu diesen Firmen. Da gibt es sehr, sehr enge Verbindungen.
Hast du aber mit der EPFL heute kontinuierliche, generelle Kontakte mit Google?
Also wir sind im regen Austausch mit Google. Ja? Also nicht nur mit Google, mit allen Firmen, die das wollen.
Aber kommen die zwischendurch zu euch in Campus auf Lausanne?
Ja.
Oder ihr geht regelmässig auf Zürich oder fliegst du sogar auf Amerika und triffst die Jungs dort?
Also alles von dem, was du jetzt gesagt hast.
Wenn ich jetzt mit Google, wenn ich eine Idee habe und ich will mit Google reden, dann rufen ja dort an, ich komme ja nicht einmal weiter als Sekretärin. Wie macht man das?
Ja, das ist nicht unbedingt anders bei uns. Ich meine, die wählen natürlich auch aus, mit wem sie schwätzen wollen. Aber mit den Hochschulen besteht natürlich ein regen Austausch. Wie gesagt, viele, sie sind ja auch angewiesen auf die Hochschulen, die sind Talentlieferant, man forscht zusammen. Da kennt man sich natürlich dann auch nach einem Zeitchen.
Wie ist dein Werdegang gewesen? Also du hast mal ein Gymnasium hinter dir gebracht und hast dich entschieden, an die ETH zu gehen und dort Biologie zu machen.
Genau.
Warum hast du dich für das entschieden?
Ich habe mich für das entschieden, weil mich die Natur einfach fasziniert hat. Und damals hat mich eigentlich nichts anderes fasziniert. Ich war sehr gerne draußen, ich war gerne in den Bergen, in den Wäldern. Und ein bisschen durch das Ausschlussverfahren, muss ich sagen, ich war nicht ein besonders motivierter Student. Habe ich Biologie studieren, weil ich dachte, gut, dann bin ich wenigstens viel draus. Und dann über die Jahre habe ich gemerkt, hey, das ist eigentlich noch extrem spannend. Und ich bin gleichzeitig aber auch in Technologie reingerutscht, weil das war in der Mitte der 90er Jahre, wo das Web angefangen hat. Ich habe viel auf dem Web gemacht. Und irgendwann mal habe ich realisiert, ich könnte eigentlich die beiden Standbeine miteinander kombinieren. Und deshalb hat es dann plötzlich so lustige Sachen gegeben, wie digitale Epidemiologie oder eben KI in den Naturwissenschaften und so weiter.
Kommt man in so einem Studium oder bis zu deiner Professur an der ETH Lausanne irgendwann zum Punkt, wo man sagt, es gibt eigentlich ein lieb Gott. Das können wir biologisch, chemisch können wir es nicht erklären, physikalisch können wir es nicht erklären. Das sind ja sogar Quantenphysiker, die mittlerweile sagen, die von einer göttlichen Kraft reden beim Spin, dass man sagt, okay, jetzt sind wir so weit, dass wir eigentlich unsere eigenen Modelle, die wir uns immer vorgestellt haben, auf den Kopf stellen. Sie sind ganz anders und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir eigentlich nicht mehr weiter wissen.
Nein, in der Wissenschaft natürlich nicht. Das ist wirklich der schlechteste Ort, um Gott zu suchen. Ich denke, wenn jemand Gott sucht, dann würde ich vorschlagen, das in der Natur rauszumachen. Aber grundsätzlich, die Wissenschaft sagt einfach, wenn ich etwas nicht verstand, dann gibt's da ein Vakuum, das muss ich weiter untersuchen. Das ist ein temporärer Zustand, dass ich das nicht verstand. Es gibt nichts, wo wir sagen, das wird grundsätzlich unverständlich bleiben. Das gibt es eigentlich nicht. Das sind wir nicht bereit zu akzeptieren.
Aber in der Biologie bist du noch nie auf etwas gestoßen, wo etwas passiert, einen biologischen Effekt, wo man mit all euren Erkenntnissen gar nicht erklären kann.
Doch, die ganze Zeit. Also das ist Forschung. Wenn ich es erklären könnte, dann wäre ich nicht an der Spitze der Forschung. Ich bin jeden Tag konfrontiert mit Sachen, die ich nicht erklären kann. Das ist mein Job, das dann können zu erklären.
Du bist dann von der ETH, wo du abgeschlossen hast, hast du entschieden, auf Amerika zu gehen. Ich glaube, etwa 8 Jahre oder so bist du in den USA gewesen, an verschiedenen Universitäten. Frage A, warum USA? Frage B, warum genau die Universität? Und nachher, warum die wechseln an differente Universitäten?
Also ich wollte einfach in Silicon Valley, eben aus all diesen Gründen. Ich bin sehr technologieaffin und das ist ganz klar das Epizentrum gewesen und ist es heute noch. Und dort hat es auch eine super Universität namens Stanford. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich will dort hin, weil dort kommen genau die beiden Sachen zusammen, super Technologie und super Wissenschaft. Und ich bin dann auch dort gegangen und es hat mir sehr gefallen, mir hat Amerika sehr gefallen damals. Und irgendwann mal habe ich gesehen, hey, da gibt es auch noch natürlich mehr als nur Silicon Valley. Ich habe dann ein Jobangebot bekommen auf der anderen Seite, auf der Ostküste, und bin dann dort angezogen. Und ja, nach 8 Jahren hat sich dann das auch mal so ein bisschen erledigt gehabt. Und dann ist das Jobangebot aus Lausanne gekommen und ich gefunden, das wäre doch auch nicht schlecht, wieder zurückzukommen.
Aber eigentlich passiert ja alles in Amerika. Also Google ist USA, Amazon ist USA, Apple ist USA und jetzt OpenAI ist schon wieder USA, Microsoft ist USA und jetzt funken die Chinesen so ein bisschen mit DeepSeek oder so, funken sie ein bisschen rein, auch mit dem Betriebssystem der Fahrzeuge funken sie im Moment ein bisschen rein, also mit den autonomen Fahrzeugen. Es ist noch spannend, das zu beobachten. Wieso bist du nicht in Amerika geblieben, weil dort spielt ja eigentlich die Musik.
Ja, dort spielt Musik. Andererseits, das ist, alles, was du jetzt erwähnt hast, stimmt natürlich, aber das ist kommerziell. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen die Schwäche von Europa. Ich meine, ein grosser Teil der Leute, die dort arbeiten, kommen ja auch aus Europa. Und in Europa selber wird ja auch, also viele von diesen Firmen kommen dann wieder zurück. Man sieht ja das jetzt am Beispiel von Zürich, wo sich ja wirklich so ein bisschen zum Technologie-Mekka von Europa entwickelt. Und da ist wahnsinnig viel Talent und Intelligenz und Kreativität vorhanden. Die Europäer haben es einfach noch nicht geschafft, das dann wirklich auch direkt kommerziell umzusetzen. Das passiert primär in Amerika. Und das müssen wir unbedingt aufholen.
Schaffen wir das? Also Frau Merkel würde sagen, wir schaffen das, oder? Aber jetzt ist die Frage, ob du das auch sagst.
Ja, also ich würde es mir sehr hoffen, dass wir es schaffen, weil wir predigen ja seit 30 Jahren, also eben seit dem Aufkommen vom Internet, dass man die Digitalisierung muss ernst nehmen muss. Und da hat es halt immer sehr viel Widerstand gegeben. Und jetzt sieht man Konsequenzen. Europa ist heutzutage ein bisschen eine Kolonie, eine digital von der Kolonie von den USA. Und dass das teilweise dann schlecht rauskommt, das sehen wir jetzt heute. Und ich glaube, wir wünschen uns alle, dass Europa da ein bisschen unabhängiger und stärker wird, was Technologie anbelangt.
Ich habe so eine ganz persönliche Frage an dich, Marcel. Der Lenny Kravitz, was sagt ihr das?
Der Lenny Kravitz ist natürlich ein talentierter Musiker. Auch sehr angenehm. Wir hatten die Chance gehabt, damals, als ich noch Musik gemacht habe mit einer Band, für ihn im Vorprogramm aufzutreten.
Drummer, oder?
Nein, Keyboarder. Ich mache Tasten.
Okay. Mhm. Und du bist aufgetreten mit ihm im Hallenstadion?
Im Hallenstadion, ja.
Also vor x-tausend Leuten?
Ja, die sind natürlich wegen ihm gekommen. Aber
nicht wegen dir?
Nein.
Okay. Und wie ist der Bammel damals?
Du, nicht wahnsinnig gross. Ich sage dir, wenn du in einen kleinen Club reingehst, wo 50 Leute sind und du siehst in ihre Augen, das ist einiges nervenaufreibender, als wenn du in einen Saal reingehst, wo irgendwie mit 10 Metern Distanz Tausende von Leuten sind, die du nicht erkennst.
Also das ist wie eine Wolke eigentlich.
Ja, das ist
abstrakt. Sind wir schon wieder beim Internet und der KI jetzt. Das ist also eine verschwommene Wolke. Kumpen wir tatsächlich über schnell zur KI. Und jetzt, wenn man 10 Leute würden fragen, was ist für dich KI, dann würde eigentlich wie aus der Pistole geschossen kommen. Das ist ChatGPT. Was das auch immer ist und was es auch immer heisst. Aber man weiss, man kann dort das aufrufen, auf einer Webseite oder in einer App. Man kann dem eine Frage stellen oder kann irgendein Bild aufladen und dann kommt irgendeine Antwort oder halt ein anderes Bild nachher zurück. Ist das richtig, dass KI gleich ChatGPT ist?
Zur Hälfte, also ChatGPT gleich KI. Also ChatGPT ist natürlich KI, aber KI ist viel breiter als ChatGPT. ChatGPT hat, glaube ich, einfach der Welt wirklich gezeigt, was heute der Stand der Technologie ist, was eigentlich machbar ist. Und ohne ChatGPT wären vielleicht immer viele noch nicht sich ganz im Klaren, was da im Moment gerade am passieren ist. Und deshalb bin ich eigentlich sehr froh, dass ChatGPT gekommen ist, wo wirklich auch allen gezeigt hat, passiert eine gewaltige technologische Revolution.
Ich gehe davon aus, dass du natürlich dich mit KI beschäftigt hast, lange bevor der Public Prompting gekommen ist, also eine Webseite, wo ich etwas eintragen konnte. Habt ihr mich schon mit KI beschäftigt und habt andere Interface gehabt? Wie habt ihr denn mit einem KI-Modell kommuniziert?
Ja, das haben wir wirklich eigentlich nur auf unseren lokalen Computer gemacht. Also wir haben damals noch KI-Algorithmen können auf unseren Maschinen laufen lassen. Das machen wir heute zwar immer noch im kleineren Rahmen, aber das hat man wirklich ganze eigenständige Entwicklungen auf seinem Computer können laufen lassen. Das ist heute eigentlich undenkbar. Heute braucht man die riesen Mega-Clusters von diesen GPUs, also diesen früheren Grafikprozessoren. Und das geht heute natürlich nicht mehr so einfach. Alles ist viel grösser, viel schneller geworden.
Man sagt ja sogar, Microsoft wolle eigene Atomkraftwerke wieder hochfahren, die stillgelegt sind worden, damit sie die Rechenzentren überhaupt bedienen kann, die dermassen viel Strom verbrauchen. Ist das sinnvoll?
Das ist in meinen Augen sinnvoll, weil es ist nicht nur Microsoft, das machen eigentlich alle Technologiefirmen. Das wird natürlich nicht morgen und nicht übermorgen passieren. Die Technologiefirmen, die jetzt auf die Nuklearschiene setzen, das ist eher eine 5 bis 10 Jahre Planung. Aber die Entwicklung lässt sich jetzt natürlich nicht aufhalten. Man macht jetzt quasi Intelligenz zu einer Ware, so wie man vor 100, 200 Jahren Kraft zu einer Ware gemacht hat. Und das braucht die Rechner und die Werte Energie benötigen. Und ich glaube, es ist in unserem allem Sinn, dass das am Schluss nicht mit Fossilstoff betrieben wird, sondern mit CO2-neutralen. Und da ist natürlich nuklear extrem interessant.
Ich tue einen Verdacht äußern, der wahrscheinlich zu 99% nicht stimmt. Aber ich tue ihn jetzt gleich äußern. Wir haben den Bitcoin. Den Bitcoin, den hat man müssen farmen. Also da hat man müssen mit mathematischen Grundformeln hat man müssen da Computer füttern, und das hat ganz viel Computer gebraucht. In jedem Computer hat es ganz viele Prozessoren von Nvidia drin gehabt, und die haben geholfen, wieder einen neuen Bitcoin herauszufinden. Und jetzt sind ja die 21 Millionen Bitcoins jetzt dann irgendwann gefarmt. Und dann sieht die ganze Geschichte ein bisschen anders aus. Und jetzt sage ich, es ist wirklich eine ganz dumme Behauptung, Nvidia hat gemerkt, dass ihr Businessmodell langsam zu Boden geht. Es will niemand mehr ihre Chips kaufen, ihre Prozessoren kaufen, weil Bitcoin ist erledigt. Es braucht keine so wahnsinnigen Rechenkapazitäten mehr, wo ein Rechenzentrum so viel Strom verbraucht wie eine ganze Stadt. Und was machen wir jetzt? Jetzt setzen wir doch das Wort KI in die Welt. Also Nvidia ist gegangen zu OpenAI und hat gesagt, hört mal, wir haben gehört, ihr bastelt hier etwas, wir haben Prozessoren dazu, jetzt machen wir doch ein bisschen Werbung, wir trommeln ein bisschen. Behauptung zu 99% falsch oder zu 100% blöd?
Irgendwo dazwischen. Auf jeden Fall falsch, weil die KI-Entwicklung die ist schon viel länger am sich entwickeln. Und das ist etwas, wo man jetzt mindestens seit 10 Jahren sieht, dass man die Nvidia-Chips für das einsetzen kann. Und deshalb, nein, das hat mit Bitcoin wirklich relativ wenig zu tun.
Aber es ist tatsächlich so, dass Nvidia nochmal den nächsten Hype bekommen hat, indem sie als einer der wenigen in der Lage sind, die grossen Datenmengen zu verarbeiten. Und sie haben den Prozessor dazu oder die Prozessoren dazu, und die werden wieder gekauft wie warme Weckli.
Ja, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass beides, also sowohl Bitcoin oder Blockchain, was auch immer, wie auch künstliche Intelligenz halt sehr viel Rechenpower benötigt. Und eine spezifische Art von Rechenpower, eine, die sehr gut ist, mit Zahlen zu berechnen. Und Nvidia hat ja ursprünglich Grafikkarten entwickelt. Das heisst, die haben Chips entwickelt, die nicht einfach alles können, wie ein normaler Prozessor auf einem Computer, sondern sich sehr spezifisch spezialisiert hat auf das Berechnen von diesen mathematischen Operationen. Und das ist halt sowohl bei Bitcoin wie auch bei KI ist das Essentielle. Und deshalb sind die heute so gefragt, die Chips.
Bei mir am Mikrofon ist der Marcel Salaté. Er ist Professor an der EPFL, also das ist DTH in Lausanne. Und er hat sich spezialisiert nicht nur auf Viren und Ernährung, sondern auf KI generell. Und da sind wir jetzt mit drin. Ich habe eingangs gefragt, ist KI gleich ChatGPT? Und du hast gesagt, ja, nur teilweise. Das ist nämlich etwas völlig anderes. KI begleitet uns, die Algorithmen begleiten uns, vielleicht sogar, wenn ich an die Mikrokasse gehe, sie begleiten uns, wenn ich ins Auto einsteige. Das kann sogar sein, dass das Rotlicht letztendlich gesteuert wird über irgendwelche Mengenmessungen, die wieder mit KI ausgewertet werden. Also vermutlich ist ChatGPT ein Bruchteil von dem, was effektiv in der KI innen abgeht. Wie schätzt du das ein? Wer braucht eigentlich heute KI schon? Und wo bin ich eigentlich mit KI wirklich alltag konfrontiert?
Also man ist mit KI heute eigentlich fast überall konfrontiert. es ist ja auch, ChatGPT ist einfach etwas, wo man direkt mit der KI interagiert. Aber in vielen Orten ist KI im Spiel, da merkst du es gar nicht mehr. Also das ist so, wie du sagst, wenn irgendwo ein Computer ist, früher oder später wird dort KI drin sein. Das ist einfach eine neue Art, mit Daten umzugehen, mit Intelligenz umzugehen, logische Abläufe zu verbessern. Deshalb, wir reden jetzt noch von KI, aber ich glaube, in ein paar Jahren werden wir wahrscheinlich nicht mehr von KI so reden, weil es einfach überall ist. Das wird dann ungefähr so viel Sinn machen, wie irgendwie von Elektronik oder Berechnung zu reden. Es wird einfach überall sein.
Marcel Salaté, jetzt werde ich ganz etwas Kompliziertes probieren, indem wir aufbauen, wie funktioniert das Ding eigentlich? Wie funktioniert das als Huhn oder das Ei? Nehmen wir mal das Ei. Und das Ei ist ein Computer. Ich gehe mir jetzt einen Computer kaufen irgendwann her. Und der ist aber noch leer. Und jetzt habe ich aber vor, dass ich zum Beispiel wie bei euch, also KI und Ernährung, möchte ich etwas machen. Sie werden ein sogenanntes Modell aufbauen, ein KI-Modell. Aber jetzt ist mein Kompi total leer. Also er weiß noch nichts, er hat noch nichts. Was braucht mein Kompi jetzt da drauf, damit ich sagen kann, du bist jetzt ein KI-Modell?
Also es gibt zwei Aspekte, die man vielleicht ein bisschen auseinanderhalten. Du möchtest auf der einen Art ist die Frage, wie macht man so ein KI-Modell? Auf der anderen Frage ist, was passiert, wie benutzt du das, wenn du das hast? Aber wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, dann schauen wir jetzt mal auf den Anfang. Wie machst du eigentlich so ein KI-Modell? Ein KI-Modell ist eigentlich nichts anderes als auf eine gewisse Art eine mathematische Berechnung. Du gibst etwas rein, zum Beispiel einen Text, und am Schluss kommt etwas raus. Es sind einfach nicht Zahlen, sondern also natürlich sind es im Computer Zahlen, aber am Schluss wird dann das wieder in Text umgewandelt. Oder es kann auch ein Bild sein, das wird auch in Zahlen umgewandelt, wird durchgeschleust, wird etwas berechnet und am Schluss kommt vielleicht ein Text raus. Und es geht jetzt darum, wie kannst du so ein Modell überhaupt kreieren? Letztendlich ist so ein Modell, hat einfach Milliarden von Parametern, also sprich Zahlen. Und der Trick ist herauszufinden, wie du diese Zahlen richtig einstellen, oder kannst du dir vorstellen, wie ein Mischpult mit Milliarden von Reglern zwischen 0 und 10 und du musst für jeden Regler den besten Wert finden, sodass wenn etwas reingehst, am Schluss auch das rauskommt, was du willst.
Also ich muss jetzt ganz ehrlich sein, ich bin noch nicht rausgekommen.
Ja, ich bin und, auch noch nicht fertig.
Ah, sorry, okay. Darf ich gleich noch mal weiter runter anfangen? Was ist der Anfang? Der Computer ist leer, was tust du dem zuerst mal füttern? Oder was
also zuerst brauchst du mal Daten, zuerst brauchst du mal ganz viele Daten. Also
und die Daten kommen woher rüber?
Ja, es kommt darauf an, für was du das willst. Sagen wir, du willst ein Textmodell, eben so etwas wie ChatGPT, das Text generieren kann. Dann brauchst du Textdaten. Die hast du entweder neu gesammelt, vielleicht hast du irgendwie die auf dem Internet gesammelt, hast die runtergeladen, aber dann hast du Milliarden von Textdateien.
Also ich tue die Texte einfach mal abspeichern und die könnte, theoretisch könnte ich die in meinem File Explorer anschauen.
Theoretisch, ja.
Die liegen dort einfach mal umeinander. Genau. Aber jetzt, das hat mit KI noch überhaupt nichts
noch
zu tun.
Noch gar nicht.
Die liegen einfach in einem Directory, in meinem Betriebssystem sind die abgeleitet.
Genau. Und das Modell, das du jetzt entwickelst, indem du im Prinzip die Daten fütterst, nimmst aber immer wieder einzelne Wörter raus und du musst quasi im Modell beibringen, dass es einigermaßen so gut wie möglich schafft, das richtige Wort einzusetzen. Deshalb sagt man dem Modell am Schluss auch, dass sie eigentlich immer das nächste Wort können voraussagen oder, von einer Konversation. Weil so hast du sie auch trainiert. Du nimmst einen Text, du nimmst ein Wort raus, sagst, was ist das richtige Wort. Und wenn es das richtige Wort einsetzt, dann sagst du, super. Wenn es falsche Worte einsetzt, dann gehst du zurück an dein Mischpult und tust das neu ajustieren, bis dass es dann halt einigermaßen das richtige Wort kann einsetzen kann. Und das machst du jetzt mit jedem Wort in jedem Text. Und deshalb braucht das so viel Rechenpower.
Darf ich nochmal auf die Texte eingehen? Also es liegt jetzt ein Text vor und dort steht, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Zum Beispiel weiss. Mhm. Also dann weiss das System, ein Apfel hat irgendetwas mit Stamm zu tun.
Genau. Also du nimmst jetzt zum Beispiel das Wort Stamm weg und du sagst dann, hey, der Apfel fällt nicht weit vom, was wäre deine Voraussage für das nächste Wort?
Und das kann er, weil er das mal gelesen hat?
Also am Anfang kann er das eben noch nicht. Aber dann kommst du und sagst, nein, wir müssen jetzt die Regler neu einstellen, sodass am Schluss von dieser Berechnung vom nächsten Wort so wahrscheinlich wie möglich das Wort Stamm rauskommt. Oder? Also das heisst, du tust eben dann die Regler einstellen aufgrund von diesen Daten. Und wenn er das dann am Schluss, nach dem ganzen Prozess, kann, dann ist es eben, weil du die Regeln richtig eingestellt hast, aufgrund von diesen Daten. Und deshalb sagt man, die Modelle, die lernen auf den Daten oder die lernen auf den Text.
Also, aber die Basis, die er hat, ist ausschließlich das, was er mal hat können, irgendwann mal runtersaugen.
Ganz genau.
Und er kann nur mit dem ausgehen oder umgehen, was er mal runtergesogen hat.
Nichts anderes.
Er ist nicht in der Lage, aus Stamm und Äpfel und Holz eigentlich herauszufinden, dass zuerst ein Sömmli da war und dann ist ein Stämmli gewachsen und 5 Jahre später ist das erste Äpfel da angekommen. Das findet er nicht aus.
Also wenn er überhaupt keine Texte dazu hat, die irgendetwas über ein Sömmli sagen, nein, dann nicht. Aber es ist gut möglich, dass er in einem anderen Kontext etwas von Sömmli gelesen hat und er kann dann mit der Zeit, weil er ja tausende von solchen Dokumenten liest, versteht er, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Stamm, Apfel, Baum, Samen, Pflanze und so weiter. Und er kann deshalb dann die Konzepte zusammen verbinden. Und wenn man das dann braucht, dann ist man erstaunt, weil man sagt, woher weiss das Modell jetzt das? Aber es ist eben, weil es das zusammengebracht hat aus diesen Milliarden von Textdokumenten.
Kann ich mir das ein bisschen vorstellen? Ich habe ein Baby und das steht langsam auf und ich lerne dem jetzt laufen. Also ich bringe dem das bei, dass er weiss, ich muss das Gleichgewicht halten und ich muss vielleicht noch mit den Händen mich abstützen ein bisschen. Und dann irgendwann kann ich loslassen, weil es kommt eine gewisse Erkenntnis, dass ich könnte umfallen, wenn ich über eine Schwelle laufe. Ist das so ein bisschen ähnlich am Anfang, die erste Software, die geschrieben worden ist, die aus diesen vielen Texten die Verknüpfung und die Logik daraus gebaut hat?
Also ich würde sagen, jein. Es stimmt vom Ansatz her, oder, dass wenn ein Baby lernt laufen, dass es die ganze Zeit eben einen Test macht, eine Voraussage macht über die Welt und dann das auch testet und dann eben merkt, hoppla, jetzt, oder, jetzt bin ich umgekehrt, es macht weh, also jetzt gehe ich quasi zurück, die Regler neu ajustieren. In dem Sinn stimmt es. Aber was man natürlich muss sehen, du fährst ja dort nicht von neu an. Du bei der Geburt bekommst du schon eigentlich ein fertiges Programm von der Evolution quasi in Form von deinem Hirn. Und du musst jetzt das einfach über die Zeit mit dieser Ausbildung eben, du das noch fein ajustieren. Aber einen grossen Teil kannst du natürlich einfach schon so, weil du das schon bei Geburt mitbekommen hast. Und das siehst du auch bei dir. Oder? Die müssen zum Beispiel im Großen und Ganzen nicht mehr lernen laufen.
Wir versuchen jetzt weiterzugehen. Also wir haben dem Kompi, den ich hier gekauft habe, beim Fust oder beim Interdiscount oder irgendeinem, habe ich mal ein paar tausend Texte gefüttert. Und ich habe ein Stück Software geschrieben, wo die Wörter hintereinander, füreinander irgendwie abbilden. Und das System merkt nachher, wenn die zwei Wörter kommen, dann muss ich zwangsläufig aus dem Text 7481, habe ich doch das schon mal gehabt. Und dann ist vermutlich logisch, dass das nächste Wort jetzt wird kommen. Und das ist die Antwort, die er daraus bildet, nachher aufgrund von meiner Frage.
Ganz genau. Er hat einfach keine Erinnerung mehr an die Texte, die sind dann weg.
Er macht es immer neu, oder?
Er macht es immer neu, aber er hat halt Verbindungen zwischen diesen Wörtern, zwischen Teilen von Wörtern, zwischen Teilen von Sätzen. Und kann so deshalb berechnen, was sind die wahrscheinlichsten Wörter und Sätze, die nachher kommen.
Hilft denn das? Ich werde ja zwischendurch gefragt von diesen Oberflächen. Hat die Antwort jetzt gestimmt? Kannst du sagen, wie zufrieden dass du bist mit der Antwort?
Genau.
Ist das ein Feedback, das zurückgeht und dem Ding hilft, mir zukünftig noch bessere Antworten zu geben?
Genau, wobei man muss dort unterscheiden, dass es gibt so ein sogenanntes Pre-Training, also Vor-Training. Das ist eben so, wenn man dem Modell beibringt, das nächste Wort können Sie voraussagen auf diesen Milliarden von Textdokumenten. Am Schluss hat man wie eine Art ein rohes Hirn. Das ist zwar hat sehr viel Fähigkeit, aber das muss man noch ajustieren. Da muss man noch Sachen beibringen. Und nachher kannst du im sogenannten Nachtraining kannst sagen, sag nicht das, sag das. Oder ist beides gleich vielleicht richtig oder hat logische Wörter, aber du willst zum Beispiel, dass es höflich ist und nicht frech.
Du hast jetzt gesagt, eigentlich ist der Vorgang immer wieder bei Null. Also der fängt immer wieder vorne an. Also wenn du jetzt etwas abfragst über den Äpfel und ich auch etwas über den Äpfel abfrage, er interessiert sich nicht an die Abfrage, die du gemacht hast, sondern er fängt bei mir eigentlich wieder vorne an und macht das genau gleiche noch einmal.
Das Modell an und für sich, ja.
Aber das ist eigentlich relativ dumm, oder? Ihr könnt sich ja im Prinzip sagen, der Marcel Salatin hat die Abfrage schon mal gemacht, sehr ähnlich. Gehe ich doch mal schnell die Resultate holen, die ich damals gefunden habe für Marcel Salatin und versuche die jetzt für Daniel noch mal ein bisschen besser umzuformulieren.
Ja, und an dem schafft man auch. Aber das Modell an für sich hat keinen Speicher. Also wenn du zu einem Modell gehst und sagst, hey, ich bin der Daniel, dann sagt das Modell vielleicht als Antwort, hallo Daniel, wie geht's dir? Wenn du dann zum gleichen Modell angehst und sagst, wie heiße ich, dann ohne dass man irgendwie etwas Spezifisches für ringsum umbauen würde das Modell sagen, ich weiß nicht, wie du heißt. Also für das muss man einen Speicher nebendran entwickeln und die Information vom vorherigen Verlauf des Gesprächs immer wieder mitgeben. Dann kann natürlich das Modell sehen, hier oben hat er mal gesagt, er heisst Daniel. Aber wenn du zu einem normalen Modell gehst, das muss bei jedem Wort und jedem Satz, bei jedem Gespräch eigentlich wieder von neu anfangen. Aber ChatGPT speichert ja zum Beispiel Sachen, das hast du vielleicht auch schon gesehen. Und so weiss es dann, oder wenn du morgen wieder kommst und das Gespräch anfängst, weiss es dann, was du vorher schon gesagt hast. Das kannst du an- und abschalten. Das ist natürlich sehr praktisch.
Man kann ja beim Prompting kann man immer einhängen. Oder? Ich habe zuerst geschrieben, ist die Welt grün? Und nachher sagt er nein, nur teilweise. Dann sage ich, ja, aber ich will es eigentlich nur über die Schweiz wissen. Dann muss ich nicht nur sagen, ist die Welt grün in der Schweiz? Sondern ich sage nur noch, in der Schweiz.
Genau, weil das vorherige Gespräch von grün wird schon bereits drangehängt. Du siehst das einfach gar nicht mehr, aber das passiert im Hintergrund.
Marcel Salaté, du beschäftigst dich an der ETH Lausanne, an der EPFL, mit Ernährung. Und Ernährung und KI, wo ist denn der Zusammenhang? Wirst du uns in Zukunft sagen, das ist absoluter Blödsinn, hört nicht auf Fleisch essen, sondern meine KI-Modelle sagen, wenn deine Muskulatur aufrechterhalten soll, dann musst du Fleisch essen. Und das wäre dann nicht mehr ein Doktor, der das sagt, oder ein Kollege von dir aus der Medizin, sondern es ist dann wirklich KI, der mir beweist, dass ich ein bisschen Fleisch essen sollte. Das sind jetzt alle Veganer, die jetzt zuhören, finden das gar nicht lustig, die Frage, aber vielleicht kannst du sie beantworten.
Ja, also KI, wie gesagt, ist einfach ein Werkzeug, das kann man in unterschiedlichen Orten brauchen. Ich selber brauche es jetzt nicht, um irgendeine Empfehlung abzugeben, sondern mir geht es darum, wenn man die Ernährungsforschung anschaut, dann weiss man zwar einiges, aber man weiss vor allem sehr viel noch nicht zum Thema, welche Ernährung ist genau wie gesund. Und das hat vor allem damit zu tun, dass die Daten, die wir haben über die Ernährung, dass die relativ schlecht sind. Weil es einfach, man hat nicht einfach Daten sammeln darüber, was die Leute eigentlich essen. Und jetzt gibt es halt immer mehr Apps, die das können, unter anderem eben auch mit KI, indem dass man zum Beispiel einfach ein Foto macht von dem, was man isst, und KI kann dann das automatisch erkennen. Das ist im Moment unser Ansatz. Kommt man dann einmal zu einer Situation, wo eine KI Empfehlungen machen kann? Absolut. Aber ich denke, die Empfehlungen werden immer müssen individuell angepasst werden. Ob jetzt Fleisch gesund ist oder nicht, das ist eine Frage für am Ende des Tages epidemiologische Forschung und nicht für KI-Forschung.
Wenn ihr die KI-Forschung betreibt, könnt ihr dann eigene Modelle generieren? Also ihr geht jetzt eben in den Discount oder in den Fuß oder irgendwo her den Kompi kaufen und legt los? Oder sagt ihr, nein, das ist schon lang vorbei? Die Modelle liegen ja vor bei verschiedenen Systemen. Also sprich, wahrscheinlich der bekannteste ist immer noch OpenAI, wo wahrscheinlich sein Modell der Bevölkerung zur Verfügung stellt. Nutzt ihr die oder dürft ihr selber noch so ein Modell herstellen?
Ja, beides. Also ich meine, wir nutzen natürlich viele von den kommerziellen Modellen, weil die sind halt sehr stark und dort können wir das sofort benutzen, ohne lange zu warten. Umgekehrt tun wir natürlich selber auch Modelle entwickeln. Bei diesen Modellen fangen wir aber auch nicht von null an, das wäre viel zu kompliziert. Und wieso auch von null anfangen? Wir können ja auch nicht unsere eigenen Computer zusammenbasteln, sondern wir benutzen schon bereits Modelle, vor allem die, die Open Source und Open Weight, nennt man das, zur Verfügung
sind. Könnt ihr denn die Modelle wegkopieren dort? Oder braucht ihr dann ihre Grossrechner und dann die Anfragen dort herstellen?
Nein, also wir laden dann die entsprechenden Modelle, also nur die, die öffentlich zur Verfügung stehen, und dünnt dann die weiter trainieren.
Das heisst also, das läuft auf den eigenen Rechner von der ETH?
Das läuft entweder auf eigenen Rechner von der ETH oder auf dem Supercomputer Cluster, den wir in Lugano haben, wo sie die über 10'000 von diesen Nvidia-Chips.
Aber das hat nichts mehr zu tun. Dort, wenn ich meine Anfrage bei ChatGPT mache, dann geht das auf einen grossen Rechner von OpenAI und Dann gibt mir auch die Antwort zurück.
Genau.
Die nutzt ihr nicht direkt.
Die nutzen wir nicht direkt, nein. Also, aber wir benutzen schon auch sei das Google- oder OpenAI-Modell, um uns gewisse Arbeiten zu erledigen. Zum Beispiel, wenn wir Hunderttausende von Textdateien haben und wir müssen jetzt etwas wissen von diesen Textdateien, dann können wir, und das sind Textdateien, wo es keine persönlichen Daten drin hat, dann kann das durchaus der Ansatz sein, dass wir sagen, komm, wir schicken das alles zu OpenAI. Das geht eine halbe Stunde, dann ist das erledigt, kostet uns 5 Franken oder was weiß ich.
Ist der OpenAI auch wieder interessiert an euch ein Modell? Oder die expandierenden Modelle, die ihr selber hergestellt habt, dass sie die wieder bei sich wollen? Reinkopieren?
Ja, reinkopieren wahrscheinlich weniger, weil die sind natürlich sehr, sehr fortgeschritten, schon in ihrer eigenen Forschung. Aber die Modelle, die wir trainieren, die wollen wir ja auch quasi der Schweiz zur Verfügung stellen. Das sind auch viele Schweizer Modelle. Also zum Beispiel Modelle, die aufgrund von medizinischen Daten aus Schweizer Spitälern gelernt haben. Oder Modelle, die zum Beispiel sehr spezifisch auf Schweizer Eigenschaften, Schweizer Gesetzestext und so weiter eingegangen sind. Eben so, dass wir nebenbei auch ein eigenes Schweizer Modell haben und nicht die ganze Zeit abhängig sind von ausländischen Modellen.
Aber nochmal, also das ist dann nur auf euch im Rechner und da komme ich ja mit meinem ChatGPT gar nicht drauf. Also ich kann die Anfrage bei euch nicht stellen.
Jetzt
oder,
noch nicht.
Oder stellt ihr dann auch irgendwelche Public Interfaces dar, wo ich kann über das Web anfahren und eine Frage stellen?
Also das ist im Moment der Plan. Ob wir das als die ETH selber machen würden, das ist ein bisschen eine Frage, weil es ist natürlich nicht unsere Stärke, sondern das Modell dann in einer grossen Bevölkerung zur Verfügung stellen, das braucht dann auch Infrastruktur und das braucht Fachkräfte, die wir nicht unbedingt haben, aber das könnte dann vielleicht ein gewisser Partner könnte das machen. Aber wichtig ist ja, dass wir mal das Modell können kreieren, weil für das braucht es die entsprechende Rechenkapazität und Expertise.
Wenn wir von Ernährung reden, reden wir auch zwangsläufig über Pharma. Wir reden ja auch zwangsläufig vielleicht über Nahrungsergänzung. Wir reden über Gesundheit generell. In welche Richtung forscht ihr? Sagt ihr auch zum Beispiel der Roche und der Novartis, wir haben jetzt etwas herausgefunden im Ernährungsbereich, dank diesen KI-Modellen und unseren Forschungen mit unseren Studenten und geben das dann entsprechend weiter und das hilft ihnen in der Pharmaindustrie wieder?
Also jetzt für die Ernährung weniger. Man ist natürlich sehr intensiv mit den Pharma zusammenarbeiten, aber da geht es mehr darum, zum Beispiel eben KI-Modelle. Mit KI-Modellen können neue Arten von Molekülen zu entwickeln, schneller können Medikamente zu entwickeln, sicherere Medikamente. Die Ernährungsforschung selber ist relativ stark unabhängig von Pharma. Da geht es wirklich mehr im medizinischen Bereich rein, wo die Leute sagen, gut, was müssen wir wissen? Man weiss ja heute, dass die Ernährung extrem viel beeinflusst. Unter anderem zum Beispiel auch, wie gesund dass man im Alter kann sein oder wie man auf gewisse Medikamente reagiert. Und das sind einfach eher epidemiologische Fragen, die man versucht herauszufinden. Da gibt es auch nicht unbedingt wahnsinnig grosse Produkte, die man verkaufen kann. Am Schluss kommt ja dann oft letztendlich das heraus, dass Produkte, die eigentlich sehr natürlich sind, sowieso die gesündesten sind. Aber man muss das natürlich auch zuerst mal erfassen, bevor man das wirklich mit hoher Sicherheit kann legen.
Darf ich trotzdem, dass wir gesagt haben, wir werden nicht mehr gross über Covid schnell zurückkumpen? Wir reden dort von der mRNA, also die Impfung oder die Spritze, die wir uns dort verabreicht haben oder bekommen haben, basiert darauf, dass man am Körper einen Plan einspritzt und der Körper sagt, ich habe selber mir diesen Plan eigentlich hergestellt und jetzt muss ich eine Art des Gegenmittel produzieren, also mit dem Körper eigenen Kraft. Hat man die mRNA-Geschichte mit künstlicher Intelligenz damals schneller können produzieren?
Schneller bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist ja schon relativ schnell gegangen. Ich denke, heute, man hat übrigens schon damals zu einem gewissen Grad künstliche Intelligenz eingesetzt, Algorithmen. Man wird das sicher immer wie mehr können machen. Aber das, was viel Zeit auch braucht, oder, wenn man ein Medikament entwickelt, ist nicht primär irgendwie die Idee von einem neuen Molekül, sondern man muss ja nachher auch testen, ob das neue Molekül sicher ist. Und das braucht natürlich Zeit. Auch dort werden wir natürlich versuchen, mit künstlicher Intelligenz abzuhelfen, sodass dass man das besser voraussagen kann, welche Moleküle was genau werden bewirken im Körper. Aber ob das ja, zu einem gewissen Grad wird sicher schneller gehen, aber ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viel schneller wird gehen, als es jetzt in der Pandemie gegangen ist.
Wie funktioniert dein Zusammenleben mit deinen Studenten wenn du ein neues Projekt anfahren willst? Du sagst jetzt, okay, wir kümmern uns im Moment primär um Ernährung. Wir haben ein sehr tiefes KI-Wissen. Und jetzt tust du dir selber deine Forschungsfragen stellen oder kommen die von außen her? Dann wird das ausformuliert und dann gibst du das an deine Studenten weiter und die legen mal los.
Nein, es ist so, wir sind natürlich, oder wenn man in dieser Forschung ist, ist man eigentlich laufend an der Grenze des Wissens. Man weiß ungefähr, wo das die grossen offenen Fragen sind. Und dort überlegen wir uns laufend, wie können wir diese Fragen beantworten, weil einfach sind sie offensichtlich nicht zum Beantworten, sonst wären sie schon beantwortet worden. Oft wartet man eben auf einen neuen Ansatz aus einer Technologie, wo man sagt, ah, jetzt kann man das plötzlich machen, was vorher nicht möglich war. Und da bietet uns KI natürlich ganz, ganz neue Chancen. Und das ist das eigentlich, was wir machen. Also wenn neue Studenten zu mir kommen, die müssen zuerst mal die Literatur lesen, die müssen natürlich zuerst mal sich überhaupt auf diesen Stand bewegen, dass sie dann dort wirklich auch mitmachen können. Aber das ist natürlich auch der Teil, das ist natürlich auch ein wichtiger Teil davon, eben Student oder Doktorand in einer Forschungsgruppe.
Wie schaust du die Qualität deiner Studenten heute an? Sind die besser oder schlechter als früher?
Ich habe das Gefühl, grundsätzlich werden sie besser. Das ist aber nicht nur bei meinen Studenten. Ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass die Menschheit intelligenter wird. Ich weiss, jetzt könnte man einfahren und sagen, das ist eher das Gegenteil. Aber ich glaube, wenn man es wirklich mal neutral betrachtet, muss man sagen, die Leute werden eigentlich schon intelligenter. Sie wissen mehr, sie haben mehr Know-how, sie haben ja auch immer Zugang zu mehr Informationen, zu mehr solchen Tools wie jetzt auch KI. Und ich bin extrem beeindruckt von der neuen Generation, die da kommt. Die ist also viel informierter, habe ich das Gefühl, als das meine Generation war, auch wenn man in den Medien das Gegenteil liest.
Und wie ist es mit Missbrauch von KI? Also, wenn mir heute einer von unseren Lehrlingen muss sagen, ich sollte morgen Nachmittag frei haben, dann schreibt er nicht mehr, ich muss morgen Nachmittag frei haben. Und sehr geehrter Herr Sauser, es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen mitzuteilen, dass, wenn es möglich wäre, eventuell und so weiter, und so, mit einem Haufen Blumen drin, und sie weiss ganz genau, er hat dem ChatGPT gesagt, hey, sag dem Sauser, ich will gerne morgen frei haben.
Genau.
Und das ist ja eigentlich ein bisschen schade.
Ja, das ist schade. Denn das erste Mal, wo das passiert, gehst du zu ChatGPT, sagst, schau, ich habe das E-Mail bekommen, mach mir eine Antwort, die extrem lang ist und extrem kompliziert, nein sagt. Und dann schickst du die Antwort und dann, oder ich glaube, die Nachricht ist dann.
Also, das werde ich machen. Vielen Dank für diesen Tipp. Kommen wir weg von der Technologie, gehen wir in Gesetztätigkeit. Europa hat sich selber Handschellen angelegt für die künstliche Intelligenz. Das ist der AI Act Europe, wo da gemacht ist worden. Ich habe versucht, das Gesetz mal schnell ein bisschen anzuschauen. Ich bin nicht wahnsinnig schlau geworden daraus. Es ist recht kompliziert. Ich muss jetzt erst mal feststellen, bin ich eine Privatperson, bin ich eine kleine Unternehmung, bin ich eine grosse Unternehmung, bin ich eine Public Person oder bin ich Verwaltung. Schon nur das muss ich denen sagen, damit ich überhaupt am richtigen Ort das Gesetz herkomme. Also wieder einiges ein Gesetz mehr, wo ich mindestens 20 Spezialisten brauche, wo mir sagen, darf ich das oder darf ich das nicht? Und Europa hat sich jetzt für das entschieden, das zu machen. Die Schweiz ist jetzt mal einmal nicht einfach sofort aufgumpelt auf den Zug, sondern sagt sich mal, okay, let's wait a little bit und schauen wir mal, was da eigentlich passiert. Wärst du dafür, dass wir den Einakt von den Europäern einfach 1:1 bei uns hinschreiben oder sollen wir mal das einfach ein bisschen zuschauen?
Nein, also da bin ich jetzt wirklich auch eher auf der Seite, dass man sagt, hey, das muss man wirklich sehr vorsichtig und langsam angehen. Ich finde den AI Act keine gute Sache. Ich meine, dass es gewisse Regeln braucht, das ist klar. Da kann man ja mit den Leuten reden, jeder sagt, ja, das muss man natürlich regulieren, da muss man schauen, dass die gefährlichen Sachen nicht plötzlich eine Überhand nehmen. Aber wie du sagst, man hat jetzt das auf eine Art und Weise gemacht, die extrem komplex ist. Also ich lese den AI Act auch und ich komme nicht raus. Und wie du sagst, ich muss dann wieder zu Experten gehen, im Rechtsbereich. Und das schafft einfach extrem viel Unsicherheit. Und am Schluss bremst das Europa, glaube ich, in diesen Fragen. Also ich bin sehr wohl für Regeln, aber einfache, klare Regeln, die alle verstehen, dass sie wissen, was gilt und was
nicht. Also die Amerikaner machen das ja nicht, oder? Also die Amerikaner sagen, let's go, machen wir mal, oder? Und dann schauen wir, ob der etwas Böses gemacht hat oder nicht. Also noch einmal, wir sind wieder ganz in der Nähe von unserem Anfang des Gesprächs. Wir sagen, Apple ist amerikanisch, Microsoft ist amerikanisch und wir können es wieder aufzählen. Das alles in den USA. Ich kann weit zurückgehen. Also die damalige BBC hat Liquid Crystal erfunden. Das ist hier in der Schweiz ist das passiert, in den Labor. Und da sind die alle drum gestanden und haben nicht gewusst, dass sie damit anfangen sollen. Und dann haben die Amerikaner nachher gesagt, das ist noch cool, oder? Da können wir etwas machen. Und dann ist plötzlich der Liquid Crystal kein Schweizer Produkt mehr, sondern ein amerikanisches Produkt. Und bei der AI ist doch das sehr, sehr ähnlich, dass man dem Pflänzchen jetzt einfach mal eine Chance geben muss und nicht von Anfang an sagen, ich muss jetzt wieder jeden schützen davor. Geht gar nicht.
Also ich bin grundsätzlich mit dir einverstanden, aber man muss sagen, es liegt ja schon nicht nur an dem. Also nimm du zum Beispiel etwas wie das Internet oder das World Wide Web. In der Schweiz erfunden worden am CERN, oder? Anfangs 90er oder Ende 80er, je nachdem, wie du es siehst. Und am Schluss, wer hat es kommerzialisiert? Es hat keine Regeln gegeben damals, wo du gesagt hast, du darfst nicht. Es ist einfach, dass Europa hat gefunden, das ist nicht interessant. Man hat halt auch nicht Chancen genommen, auch wenn sie einem schon vorne dran liegt. Also da müssen wir uns auch ein bisschen selber an der Nase nehmen und können nicht nur die ganze Zeit auf die EU zeigen und sagen, bös, bös, bös. Wir würden ja so gerne loslegen, wenn wir könnten. Jemand, der Unternehmer ist, der legt einfach los. Außer es ist natürlich verboten, das ist klar. Aber also wenn ich jetzt KI-Unternehmer wäre oder im KI-Bereich tätig wäre, dann würde ich einfach loslegen. Wenn ich dann irgendwann mal mir jemand sagt, hey, lass jetzt mal, wenn du das Investment willst, dann musst du in die USA. Okay, dann ist das eine andere Frage. Aber ich glaube, da darf man sich nicht zu fest abhalten davon. Es ist auch eine kulturelle Frage, dass der Europäer halt oft, wenn etwas Neues kommt, dass ihr das Mindset halt zuerst sagt, zuerst mal ein bisschen schauen, abwarten, ist es gefährlich oder nicht. Und heute entwickelt sich halt Technologie so schnell, dass es möglich ist, dass wenn man sich endlich mal entschieden hat, dass es eigentlich noch cool ist, dass der Markt eigentlich schon völlig übernommen worden ist von den Amerikanern. Und ich glaube, dort müssen wir ansetzen, dass wir den Mindset oder die Kultur ein bisschen erschaffen, dass wir sofort etwas nehmen und mit dem losrennen in Richtungen, wo wir interessant
aber sind. Aber ist es nicht extrem paradox? Jetzt machen die Europäer so einen AI-Act und engen die ganze Geschichte ganz massiv ein, dass jeder schon verschreckt, wo nur an AI denkt, dass er sagt, er könnte etwas falsch machen und gleichzeitig findet eine dickhalsige Konferenz statt in Paris, wo der Macron sagt, und jetzt wir Europäer Milliarden, aber Milliarden zur Verfügung stellen, damit die AI vorwärts kommt. Also irgendwie schneiden sie sich zuerst selbst das Bein ab und probieren nachher einen 200 Meter Lauf zu machen.
Ja, das ist sehr paradox. Wobei in Verteidigung von den Franzosen, die Franzosen haben sich eigentlich sehr stark eingesetzt, dass der AI-Act ein bisschen abgeschwächt wird. Deshalb ist das bei ihnen einigermaßen kohärent. Aber ja, ich bin einverstanden. Man hat in Europa Digitalisierungswellen verschlafen. Wir zahlen heute den Preis. Wir sind zu einem gewissen Grad eine digitale Kolonie geworden, prinzipiell von Amerika. Man sieht jetzt heute auch, dass das nicht immer eine tolle Situation ist. Und jetzt ist die nächste Riesenwelle da, die noch grösser wird als Digitalisierung. Und der erste Schritt, den man macht, ist das zu stark zu regulieren. Das ist in der Tat gefährlich. Und lustigerweise ist jetzt Europa selber, also Leute wie der Draghi, die sagen, hey, macht das nicht. Wir müssen dort zurückgehen zu einem normalen Level. Und ich hoffe, dass sich das dort einigermaßen durchsetzt. Aber ja, ob denn das wirklich passieren wird, das ist die Frage, von der man sieht, die Positionierung von der Schweiz finde ich relativ clever. Man kann sich dem natürlich nicht ganz entziehen. Letztendlich arbeiten viele von unseren Unternehmen in einem europäischen Kontext. Aber dass man sagt, man versucht, ein bisschen eine Insel zu schaffen, wo Unternehmer innovativer sein können, ohne sich die ganze Zeit zu überlegen, darf ich das oder darf ich das nicht.
Ich habe jetzt nochmal eine persönliche Frage an dich, Marcel Salaté. Und zwar, du bist in Basel auf die Welt gekommen. Und die Papi war, glaube ich, Polizist. Mhm. Und die Mutter hat irgendjemand in einem Laden geschafft, im Verkauf. Und die sind sicher jetzt nicht so gesehen, dass der einfach Geld hatte, ohne Ende. Und heute bist du einer der gefragten Professoren über KI oder Ernährung oder Corona oder was auch immer. Also du hast wirklich etwas in dieser Wissenschaft vollbracht. Schaust du das eigentlich, das ist die Norm in der Schweiz, das ist möglich. Es spielt gar keine Rolle, ob jemand jetzt aus gut betuchtem Hause kommt. Es hat eigentlich jeder die gleiche Chance, das zu werden, was du hier erreicht hast.
Also ich glaube, in meiner Generation ist das noch möglich gewesen. Heute schauen wir schon mit grosser Sorge auf die Entwicklung, wenn wir zum Beispiel anschauen, aus welchen familiären Umfeldern Leute kommen, die an der ETH studieren, dann sehen wir einfach, dass das immer wie mehr schon bereits eben Leute sind, die aus einem relativ gut ausgebildeten Haus kommen. Und das macht uns riesen Sorgen, weil das war genau die Chance gewesen, dass eben Leute wie ich und viele übrigens, die in diesem System arbeiten in der Schweiz, es ist völlig egal, woher dass sie kommen, sie haben einfach die entsprechende Leistung müssen bringen und genug Motivation natürlich dann auch an den Tag legen. Also da müssen wir unbedingt darauf schauen, dass das so bleiben kann, weil wie die Entwicklung kann plötzlich in die Hose gehen, das sehen wir jetzt im Moment auch ein bisschen in anderen Ländern.
Ihr habt an der ETH haben sehr viele Leute, die aus dem Ausland kommen studieren. Und ich habe auch mit anderen Kollegen von dir reden, zum Beispiel aus der Robotik raus, und die haben mir gesagt, dass eigentlich der Auslandanteil eher zunimmt, aber nicht, weil sie das fördern oder irgend so weiter, sondern weil die Leute einfach zum Teil einen grösseren Ehrgeiz an den Tag legen und eigentlich ein bisschen mehr wollen erreichen als der 0815 Schweizer. Ist das eine Aussage, die man so generell kann gelten?
Glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt ein gewisses Phänomen, das man nicht abstreiten kann. Ist, wenn jemand oder, aus einer Situation rauskommt, wo er in seinem familiären Umfeld in sehr schwierigen Situationen aufgewachsen ist, dann hat natürlich einen ganz anderen Appetit, die Sachen zu verbessern. Jemand, der schon sehr gemütlich aufwächst, da gibt es eigentlich fast nur noch den Abstieg, jetzt mal ein bisschen provokativ gesagt. Und dort kann je nachdem die Motivation kleiner sein. Aber wir sehen natürlich auch Leute, die aus so einem Umfeld kommen, die hochgradig motiviert sind. Es stimmt, dass wir viele Leute aus dem Ausland bekommen. Wir haben ja, es ist auch ein Zeichen von unserem Erfolg. Wir haben ja jetzt das erste Mal ein Kontingent machen müssen. Wir haben jetzt die Anzahl der ausländischen Studenten müssen beschränken, weil es einfach so viel hat und wir natürlich nicht unendlich Kapazitäten haben. Und wir primär natürlich unsere Aufgabe ist, die Schweizer Studenten auszubilden. Aber das ist, glaube ich, ein Zeichen von unserem Erfolg, und das müssen wir sicher weitertreiben. Ich könnte mir auch ein Modell vorstellen, wo vielleicht ausländische Studenten viel höhere Studiengebühren zahlen. Natürlich dann wieder eine Diskussion von Fairness und so weiter, aber es muss ja auch fair sein für einen Schweizer Steuerzahler.
Das ist eine Diskussion, die am Laufen ist, und wir reden von einem Rahmenabkommen. Werden wir noch schnell ein bisschen politisch. Das Rahmenabkommen ist fast ein kleines Hobby von mir. Ich deklariere das, ich bin gar kein Freund von dieser Geschichte. Und wir sehen es ja, also einerseits haben wir uns mal geblockt an der Börse. An der SIX-Börse geht es so gut wie noch nie. Also es ist besser gegangen, als was ich mit den europäischen Papieren durften handeln. Dann geht es darum, um Strom. Oder? Also der Strom läuft durch die Schweiz. Italien braucht einen grossen Teil vom Strom, der die Schweiz durchgeschädert. Und eigentlich alle, die beteiligt sind an diesen Stromtechnologien, wollen unbedingt, dass die Schweiz dabei bleibt und dabei ist. Aber die Politik sagt etwas anderes. Dann haben wir ja die Frage um die Universitäten genommen, also der Austausch mit den europäischen Universitäten. Die ETH immer so zwischen Platz 9 und 11 irgendwann. Die TPFL ist auch in der Nähe und die beste deutsche Universität fällt irgendwie auf Platz 43 irgendwann an. Gut, man kann sagen, wär noch schlimmer. Wer misst das jetzt? Aber vermutlich irgendwann ein bisschen weit wird das schon stimmen. Jetzt, wenn du, und man hat immer gehört, die Professoren hier an der ETH und an der EPFL, die sind alle am Heulen. Die sagen alle, jetzt muss unbedingt dringend muss jetzt das Abkommen wieder in die Ordnung kommen, damit wir endlich wieder dürfen ausländische Professoren holen. Und wenn man die Zahlen nachher anschaut, sieht man, dass wir noch nie so viele ausländische Professoren reingeholt haben, wie während der Zeit, wo wir boykottiert sind worden. Also, ist eigentlich die Presse, die das Geheule eigentlich kolportiert? Was sagt die ETH-Professoren, sie am Heulen? Dabei stimmt das gar nicht. Oder wie siehst du das aus der Sicht von Lausanne?
Ja, die meisten Professoren und Professorinnen sind relativ weit entfernt von diesem Thema. Ich glaube, was uns wichtig ist, ist, dass man Zugang hat zu den Forschungsgeldern von der EU, dass man Zugang hat zu Studenten, dass man grundsätzlich einfach Zugang hat zu den gescheitsten Leuten, egal woher das die kommen. Und sobald man da natürlich Einschränkungen hat, macht es das ein bisschen schwerer. Aber ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass die Situation wahnsinnig schwierig war in den letzten paar Jahren. Ich muss aber allerdings auch sagen, ich sitze da nicht am Verhandlungstisch. Vielleicht sind da gewisse Diskussionen geführt worden, wo ich Details nicht kenne. Aber grundsätzlich denke ich, ja, ich würde mir auch wünschen, dass Europa ein bisschen mehr wird wie die Schweiz, eher als umgekehrt. Und das ist einfach eine Beobachtung, oder wenn man sagt, wenn man so ein bisschen den wirtschaftlichen und den wissenschaftlichen Aspekt anschaut von diesen Ländern und man sagt, nach welchem Land würde man sich idealerweise richten, dann muss man schon sagen, die Schweiz ist schon eigentlich relativ gut unterwegs. Und ich würde mir deshalb eigentlich eher wünschen, dass sich Europa ein bisschen an uns anhört als umgekehrt. Aber man muss natürlich auch die zahlenmäßige Geschichte sehen.
Das heisst also, faktisch gesehen, im Moment bist du in einer Situation, wo du dahinter stehen kannst, du bist zufrieden an und für sich, wie es funktioniert. Du bist noch nie zu der Geschäftsleitung gegangen von der ETH Lausanne und hast gesagt, so geht es nicht mehr weiter.
Nein, ganz im Gegenteil. Ich meine, wir sind ja sehr stolz auf unsere Bedingungen. Jetzt zeigt man zum Beispiel, hey, wir haben vielleicht eine Chance, dass wir gewisse amerikanische Wissenschaftler können anwerben, die Besten von der Welt. Und die meisten europäischen Universitäten werden das nicht können, weil sie halt nicht die entsprechenden Mittel haben, weil sie nicht so stark aufgestellt sind wie die schweizerischen. Also ich glaube, es wäre viel interessanter, wenn europäische Universitäten das Schweizer Modell übernehmen. Aber für das muss man natürlich auch ein bisschen investieren und das ist nicht immer gemacht worden in Europa. In der Schweiz hat man das zum Glück gemacht und ich hoffe, das macht man auch in der Zukunft, weil ich glaube, die Konsequenz ist offensichtlich auch wirtschaftlich.
Man probiert ja schon lange so Freihandelsabkommen und auch Zusammenarbeitsverträge mit den Amerikanern zu machen. Die haben sich immer so ein bisschen futiert darum, sagt, die Schweiz ist einfach ein bisschen klein, um überhaupt zu diskutieren mit denen. Jetzt Frau Budliger vom SECO, sie ist die Chefin vom SECO, hat jetzt kürzlich mitteilen, man will eigentlich das wieder probieren aus der aktuellen Situation heraus. Man hat eine Veränderung von der Präsidentschaft in den USA, man hat eine Veränderung vom Senat etc. Also eine Grundlage, die eher wieder positiv könnte sein, um so ein Abkommen mit den Amerikanern zu machen. Würde euch das an den Universitäten und an der ETH etwas bringen? Oder sagen wir haben so oder so den Zugang zu den Amerikanern?
Also ich kenne da Details nicht gross. Im Moment haben wir sehr guten Zugang zu den Amerikanern. Ich muss sagen, wenn ich etwas anschaue, was mir im Moment sehr grosse Sorgen macht, dann ist, dass die Schweiz im Moment als Zweitklasse, in Anführungszeichen, Land deklassiert worden ist, im Gegensatz zu vielen von unseren europäischen Nachbarn, von den Amerikanern, was den Einkauf von diesen KI-Chips anbelangt. Also ab dem 15. Mai ist es möglich, dass die Schweiz eines der wenigen Länder ist in Europa, ich glaube noch Österreich und Portugal, wo nicht mehr einfach unlimitiert auf KI-Chips einkaufen, wie sie das will, sondern sie muss quasi jedes Mal einen Antrag stellen an die Amerikaner und ist auch limitiert in der Anzahl von den Chips, wo sie das darf kaufen. Das ist eine Situation, die mir extrem Sorgen macht, weil wir gehen in ein Zeitalter von der KI. Und wenn man die Chips beschränkt, dann beschränkt man quasi die Intelligenz, die verfügbar wird sein. Und das kann uns überall in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, überall kann uns das extrem stark beschränken.
Kann es sogar eine Herausforderung sein? Also DeepSeek chinesisch hat im Prinzip auf alten Nvidia-Chips müssen ihre Modelle kreieren.
Ja gut,
und haben gesagt, wir haben das angeschafft.
Ja, ich sehe, in welche Richtung das da geht, aber also mit diesem Argument würde man sagen, kommen wir dann mal allen den Lohnstrich um 90%, weil dann werden sie viel kreativer. Das ist nicht der Schweizer Ansatz. Der Schweizer Ansatz sagt, man tut auf hohem Niveau arbeiten und man tut sowieso versuchen, so effizient wie möglich zu arbeiten. Das ist Teil unserer DNA, Teil unserer Kultur. Aber für das braucht man natürlich auch die Freiheit, dass man dort Technologie einkaufen kann, wo wir wollen, dass wir die nicht reinschmuggeln müssen, wie das DeepSeek wahrscheinlich gemacht hat.
Jetzt habe ich eine Abschlussfrage, die ich an alle ETH-Professoren, die aus dieser Technologie, aus dem Technologieumfeld kommen, frage. Wann fahren wir auf der Autobahn absolut autonom?
Ich glaube, auf der Autobahn möglicherweise schon relativ bald, weil Autobahn ist im weitesten Sinn eigentlich ein gelöstes Problem. Das heisst, autonomes Fahren ist schwierig, denn wenn es ganz viele Situationen gibt, wo sehr speziell sind. Also, dann weißt du, wenn du das letzte Mal irgendwie von einem Pass runtergefahren bist in einem Wintersturm. Oder? Sehr viele Situationen, wo sehr kritisch sind. Hingegen, Autobahnfahren ist eigentlich das Langweiligste, was es gibt. Da bist du eh schon halber im Autopilot, also auch als Mensch. Und deshalb, ich glaube, das ist eigentlich heute schon möglich. Und der Bundesrat hat jetzt auch die entsprechenden Gesetzesgrundlagen dafür geschafft, dass ich denke, das wird in den nächsten Jahren wird das durchaus...
Was ist nächste Jahre? 2 Jahre? 10 Jahre?
Also ich hoffe in den nächsten 2 Jahren. Technologisch ist es, denke ich, schon möglich. Es ist wirklich noch jetzt ein politischer Willen. Aber die Schweiz scheint relativ schnell vorwärts zu machen. Also ich hoffe, 2027, definitiv.
Marcel Salaté, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du wieder zu uns nach Zuchwil gekommen bist, zu Aktivradio. Es war wieder ein mega spannendes Gespräch gewesen. Und wir dürfen dich hoffentlich in ein paar Monaten wieder mal begrüßen.
Danke euch.
Aktivradio Interview.